Ich begrüße Sie in den Mediennews, in den Mediennachrichten hier jeden Mittwoch im tagesaktuellen Programm von Radio Korax zu hören. Und wie jede Woche ist eine Flut medialer Einflüsse auf mich eingestürzt aus Internet, Zeitschriften, wo auch immer. Und wie jede Woche war ich komplett überfordert und habe einfach ein paar Themen rausgegriffen, die mir relevant erschienen oder diskussionswürdig und dann aufbereitet. Das ist das, was Sie bei Radio Korax in den Mediennachrichten zu hören bekommen. Wir bei Radio Korax, wir genießen ja das Privileg der Pressefreiheit. Andere Menschen, andere Journalistinnen haben es allerdings nicht so einfach, immer einfach das sagen zu können, was sie wollen. Zum Beispiel die Kollegen in der Türkei haben besonders im Moment da einige Probleme mit der Pressefreiheit. Mindestens 60 Journalistinnen und Autorinnen wurden verhaftet, mehr als 130 Medienhäuser wurden geschlossen, darunter 45 Zeitungen, 29 Buchverlage und 15 Magazine. Eine Repressionswelle zieht da durch die Türkei. Damit spitzt sich die bereits angespannte Situation für Journalistinnen, Autorinnen und Verlagen in der Türkei nur weiter zu. Und dieser untragbare Zustand, der herrscht nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern seit Wochen, seit längerer Zeit schon. Der letzte Vorfall, über den wir da berichteten, das war die Schließung der pro-kurdischen Zeitung Özgür Gündem. Und das ist jetzt auch schon wieder fast 2 Wochen her. Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen erklärte, wie sowas rechtlich überhaupt in der Türkei möglich sein kann im Moment, dass einfach Zeitungen geschlossen werden.
Also im Zuge dieses Ausnahmezustands ist es jetzt erstmal nach dem Buchstaben des Gesetzes wohl sehr unproblematisch möglich, weil dort eben ausdrücklich Einschränkungen der Pressefreiheit möglich sind. Gleichzeitig wurde allerdings, als der Ausnahmezustand verhängt wurde, hatte die Regierung, ich glaube der stellvertretende Ministerpräsident, gleich gesagt, nein, bürgerliche Freiheiten, Demonstrationsrecht, Pressefreiheit werden auf gar keinen Fall eingeschränkt. Bloß haben die vergangenen Wochen ja sehr gut gezeigt, wie viel auf diese Aussage zu geben war. Also inzwischen wurden, ich glaube, über 130 Medien geschlossen, Dutzende Journalisten festgenommen. Interessant ist, dass eigentlich die türkische Verfassung die Schließung von Medien ausdrücklich verbietet. Das hat allerdings gerade in den vergangenen Monaten, seit dem vergangenen Herbst, die Behörden keineswegs davon abgehalten, in mehreren Fällen eben ganze Medienhäuser unter staatliche Zwangsverwaltung zu stellen. Es ist dann so abgelaufen, dass da durchaus mit sehr massivem Polizeiaufgebot, gegebenenfalls auch mit Gewalt gegen Demonstranten, die sich dann davor versammelt haben, in diese Redaktionen, in die Medienhäuser eingedrungen wurde und dort dann unter Polizeischutz staatliche Verwalter eingesetzt wurden, die allerdings ein sehr interessantes Verständnis auch von Verwaltung haben, die nämlich offensichtlich mit quasi einer fertigen Zeitung schon für den nächsten Tag im Gepäck anmarschiert sind und dann von einem Tag auf den anderen die an sich regierungskritische Linie dieser Zeitung völlig umgedreht haben. Plötzlich waren da eben Lobgesänge auf Präsident Erdogan und seine Politik zu lesen, die vorher in den betroffenen Zeitungen mit Sicherheit so keinen Platz gefunden hätten.
Das kann man eigentlich nur als unzumutbar und als Angriff auf die Pressefreiheit bezeichnen. Aber nicht alle machen das auch. Was Reporter ohne Grenzen vermisst, das ist eine klare Positionierung durch beispielsweise die Bundesregierung. Deshalb hat ROG gemeinsam mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und dem PEN-Zentrum Deutschland die Kampagne für das Wort und die Freiheit #FreeWordsTurkey ins Leben gerufen. Begleitet von einer Online-Petition an die Bundesregierung und die EU-Kommission. Darin wird an Bundeskanzlerin Angela Merkel und den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker appelliert, die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit in ihrer Entscheidungen, Handlungen und Äußerungen kompromisslos und aktiv einzufordern und sie nicht zum Verhandlungsgegenstand zu machen. Was sich die Kampagne Free Words Turkey wünscht, das ist, dass die Verantwortlichen ihre Politik gegenüber der Türkei überprüfen und generell auch gegenüber anderen Ländern, in denen Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt wird. Und besonders fordert Reporter ohne Grenzen schnell Hilfe für verfolgte Journalistinnen und Autorinnen. Die leiden nämlich vor allem unter den Zuständen in der Türkei, den Repressionen derzeit. Durch die unbürokratische Ausstellung von Nothilfevisa könnte ihnen zum Beispiel geholfen werden. Christoph Dreyer geht näher auf die Lage türkischer Journalistinnen ein.
Momentan können Journalisten auch im Zuge des Ausnahmezustands länger als bisher ohne Richterbeschluss einfach in Polizeihaft sein, mit eingeschränkten Möglichkeiten des Zugangs zu Anwälten und so weiter. Ich glaube, bis zu 30 Tage. Aber auch für die Journalisten, die nicht im Gefängnis sind, ja, bedeuten diese ständigen Repressalien, die wir gerade erleben, diese eigentlich von Tag zu Tag eine Eskalation, dass sie natürlich immer mehr mit der Schere im Kopf rumlaufen und arbeiten, so sie denn noch arbeiten können und sich ständig fragen müssen, was darf man eigentlich noch, was darf man nicht, was schreibe ich jetzt noch oder riskiere ich damit noch mehr als ohnehin schon jetzt vielleicht auch gleich verhaftet zu werden. Das andere ist, dass tatsächlich einfach viele Journalisten, wie gesagt, es sind sehr, sehr viele Medien, die inzwischen geschlossen worden, kritische Medien, Medien, die irgendwie mehr oder weniger der Gülen-Bewegung dieses Exilpredigers, der sich mit Erdogan überworfen hat, zugerechnet werden, aber auch ganz andere Medien. Und es sind einfach viele Journalisten arbeitslos. Also sie haben einfach keine Möglichkeiten mehr zu veröffentlichen und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Es sind auch einige Journalisten untergetaucht oder gerade noch ins Ausland gelangt, oder waren eh im Ausland und bleiben jetzt auch erstmal dort, um abzuwarten, ob sich die Lage irgendwie beruhigt. Also die Lage ist im Moment sehr unübersichtlich und sehr schwierig für Journalisten.
Sagt Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen. Und um nun Journalistinnen aus diesen prekären Situationen rauszuhelfen, gibt es die Kampagne Free Words Turkey. Von der hat man vielleicht auch schon gehört, die wird nämlich begleitet von mehreren Aktionen. Zum Auftakt wurde zum Beispiel am Samstagabend das Bundeskanzleramt in Berlin mit der Aktionsbotschaft für das Wort und die Freiheit #FreeWordsTurkey ausgestrahlt. Die Initiatoren planen in den nächsten Tagen auch noch weitere Aktionen. Darauf kann man also gespannt sein. Und man kann natürlich auch die Petition unterstützen auf www.reporter-ohne-grenzen.de/petition-freewordsturkey oder einfach auf der Website von ROG mal vorbeischauen, wenn man gerne mehr Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Menschenrechte in der Türkei sehen würde. Mit der Lage aktuell in der Türkei, damit setzt sich auch ein wenig die neue Ausgabe der IZ3W auseinander. Was ist die IZ3W, fragen Sie sich. Lukas hat die gelesen und kann die nur weiterempfehlen.
Wirf doch mal einen Blick in die Zeitschrift Informationszentrum Dritte Welt, IZ3W abgekürzt. Das ist eine Zeitschrift, die es tatsächlich schon einige Zeit gibt. Ist seit 1968 mit dabei, ist halt tatsächlich ein Produkt der Bewegung, die 1968 aufgebrochen ist. Ist eine Zeitschrift, die in Freiburg angesiedelt ist. Und ja, IZ3W, Informationszentrum Dritte Welt, gehört, würde ich sagen, zu einem Strang der Linken, die ja sehr bereit gewesen sind, ja Selbstkritik zu üben und so bestimmte Grundannahmen eigentlich auch nochmal zu reflektieren, da immer in Bewegung zu bleiben, sozusagen nicht umzukippen in irgendwelche Dogmen, immer wach und ja mit wachem Auge auf die Entwicklung der Gegenwart gerichtet. Die aktuelle Ausgabe dieser Zeitschrift IZ3W, Informationszentrum Dritter Welt, hat zum Themenschwerpunkt die sogenannten Fluchtursachen. Eine Frage der Existenz, warum Menschen fliehen, ist da der Titel dieser Ausgabe. Und ich möchte hier einfach mal in dieses Editorial reinschauen, das meines Erachtens sehr treffend einige Aspekte der gegenwärtigen Entwicklung in der Welt zusammenfasst. Und es heißt da: Terroranschläge, Kriege und Krisen. Im Jahr 2016 treten sie in beängstigender Weise gehäuft auf. Sie hinterlassen ein immer stärker werdendes Gefühl der Bedrohung und der Unsicherheit. Es gesellt sich zum Unbehagen, das viele Menschen ohnehin gegenüber der kapitalistischen Postmoderne und ihren Umbrüchen empfinden. Zwar sind die Auswirkungen der Krise von Land zu Land und von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich gravierend, aber es gibt weltweit eine ähnliche Reaktion darauf. Der immer lauter werdende Ruf nach dem starken Mann. Einen Krieg um die Alleinherrschaft führt derzeit auch der türkische Präsident. Er nahm den Putsch einiger Militärs, der sich ebenfalls aus der Sehnsucht nach einfachen Lösungen und starken Männern nährte, zum willkommenen Anlass, um aus dem krisengeschüttelten Land ein autoritäres Erdoganistan zu machen. Im Rahmen der laufenden Säuberungen im Militär, bei Behörden, Medien, Justiz und Wirtschaft sowie im Bildungssystem wurden bereits rund 60.000 Staatsbedienstete suspendiert. Der Krieg in den kurdischen Gebieten geht in unverminderter Härte weiter. Schockierend an den Entwicklungen in der Türkei und auf den Philippinen ist auch, dass der rabiate Kurs der Autokraten von einem relevanten Teil der Bevölkerung begeistert unterstützt wird. Die zahlreichen Demonstrierenden auf dem Taksim-Platz wurden nicht dazu gezwungen, türkische Fahnen zu schwenken und Loblieder auf Erdogan anzustimmen. Sie tun es freiwillig. Und auch die türkischen Wahlberechtigten in Deutschland wurden nicht genötigt, mit fast 60% für Erdogan zu stimmen. Ihr Streben nach einer starken türkischen Nation, die repräsentiert wird von einem starken Mann, nimmt erschreckende Ausmaße an. Als neulich in Köln Deutz zigtausende Fans von Erdogan aufmarschierten, kam es nur vereinzelt zu Protesten. Die in Westeuropa eigentlich gut organisierte kurdische Bewegung und die türkischen Linken verzichteten auf eine machtvolle Gegendemonstration. Der Grund? Sie fürchteten, von fanatisierten Erdogan-Anhängern angegriffen zu werden. Die Kräfteverhältnisse haben sich dramatisch verschoben. Nicht nur in der Türkei stehen emanzipatorische Kräfte mit dem Rücken zur Wand, auch hierzulande. Die Liste der Länder, in denen starke Männer und vereinzelt auch starke Frauen Wahlerfolge erzielt haben, erzielt werden oder sonst wie an die Macht kommen, lässt sich erweitern. Thailand, Russland, Österreich, Ungarn, Frankreich und so weiter. Man fängt sich leicht eines ein autoritäres Regime, und man wird es schwer wieder los. Der zugrunde liegende Populismus ist eine volkstümliche, gefällige Form der Agitation. Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Krisen werden die daraus resultierenden Ängste angesprochen, zugrunde liegende komplexe Sachverhalte werden in einfache Ursachen und Lösungen übersetzt. Rechtspopulistisch sind Bewegungen und Parteien dann, wenn zum Populismus, Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Autoritarismus hinzukommen, wobei die Grenzen zwischen den Populismen linker oder rechter Provenienz äußerst durchlässig sind, wie sich am Beifall der AfD für Sarah Wagenknecht ablesen lässt. Weil aber eine generelle Katastrophenstimmung lähmend und letztlich unpolitisch ist, sei festgehalten, jeder Konflikt und jede Krise erweist sich bei genauerer Analyse als umkämpft und somit auch als in menschenfreundlicher Weise lösbar. Die Türkei beispielsweise ist nicht nur Erdogan, sie ist auch Gezi. Weiter für die Verschiebung von Kräfteverhältnissen einzutreten, verspricht die Redaktion, und zwar die Redaktion der Zeitschrift Informationszentrum Dritte Welt. Das war das Editorial der aktuellen Ausgabe dieser Zeitschrift, und wir wollen hier noch einen kleinen Einblick bekommen, und zwar von Svetlana Hildebrand, die Mitglied der Redaktion ist. Bei IZ3W.
Also wir haben halt im Vorfeld quasi schon irgendwie so ein bisschen versucht zu überlegen, okay, welche Aspekte schaffen Fluchtursachen und was gehört an sich so zum Thema Flucht. Und ich denke, es ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen, da so eine gewisse Bandbreite halt auch abzudrucken. Genau, wir haben halt wie gesagt was zu diesen Waffenexporten drin, wir haben was zur Entwicklungspolitik, dann auch Landgrabbing. Dann haben wir einen recht spannenden Artikel, wie ich finde, von Angela Oels zu den sogenannten Klimaflüchtlingen. Die setzt sich da kritisch mit diesem Begriff auseinander, weil er halt schon irgendwie so, na, also es gibt halt gerade so in der Linken, gibt es halt die, die sagen so, ey, hier, jetzt die Fluchtbewegung, jetzt ist ein Scherz im Vergleich zu dem, was jetzt irgendwie in ein paar Jahren kommt. Wenn die allen von ihren untergehenden Inseln hierher kommen, und es gibt halt auch so im sozusagen ja etablierteren NGO-Spektrum halt durchaus auch Leute, die sagen, ey, hier, wir müssen diesen Begriff des Klimaflüchtlings definieren und festsetzen. Und dann gibt es aber gerade wiederum in der radikalen Linken dann durchaus wieder Leute, die sagen, ey, nee, das macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, jetzt diese neue Kategorie zu schaffen, weil ne, in dem Moment, wenn es eine neue Kategorie gibt, gibt es auch einen neuen sozusagen Abschiebegrund, also Leute, die nicht in diese Kategorie fallen. Und dann gibt es quasi aus dem Spektrum von, sag ich mal, so Globalisierungskritikerinnen und, sag ich mal, Leuten, die sich viel mit Klimapolitik auseinandersetzen, wie halt zum Beispiel diese Angela Oels, halt auch die Stimmen, die sagen, naja, wenn wir halt die Kategorie des Klimaflüchtlings schaffen, erkennen wir halt den Klimawandel als solchen an, beschäftigen uns mit der Reparation dieses Schadens, den der Klimawandel verursacht hat, aber investieren halt weniger in Verhinderung des Klimawandels selbst.
Das sagt Svetlana Hildebrand. Sie arbeitet mit an der Zeitschrift IZ3W. IZ3W steht für Informationszentrum Dritte Welt, ist eine Zeitschrift, die Lukas hier den Mediennachrichtenhörerinnen ans Herz gelegt hat. Und außerdem kann man sich über diese Zeitschrift auch noch informieren auf iz3w.org. Und ihr, liebe Hörerinnen der Mediennachrichten, werdet nun Zeuge einer Rarität hier im tagesaktuellen Programm. Es gibt Popmusik auf Radio Korax.
Kennen Sie noch The Axis of Awesome mit ihrem relativ viralen YouTube-Video Four Chords, das immerhin seit 2011 knapp 30 Millionen Aufrufe hat? Hier eine kleine Kostprobe.
My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? Won't you turn the other cheek? Forever young, I wanna be forever young. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours.
Ja, mit diesem Video, das im Übrigen noch wesentlich länger geht, haben also The Axis of Awesome vor 5 Jahren darauf hingewiesen, dass relativ viel an aktueller Popmusik auf den gleichen 4 Akkorden der gleichen Harmonie, nämlich C, A-Moll, F-Dur, G-Dur aufbaut, immer wieder diese Harmonie. Der Musiker Patrick Metzger ist jetzt in seinem Blog auf ein anderes Phänomen eingegangen, das er Millennial Whoop genannt hat und das sich in haufenweise moderner Popmusik findet. Wir hören da mal rein. Was da also passiert ist, so beschreibt es auch Patrick Metzger in seinem Blog, dass von einer typischen Tonleiter der 5. und 3. Ton verwendet werden, und zwar im Wechsel. Der 5. meistens zuerst, dann der 3., dann wieder der 5., gerne mit so einem Wah-Oh-Wah-Oh-Pattern, was den Text angeht. Der Effekt, der laut Metzger damit erzielt werden soll, ist ganz einfach, dass man Songs meint, irgendwie schon mal gehört zu haben, obwohl man sie noch gar nicht gehört hat, dass also ein Wiedererkennungseffekt eintritt und man sich in einem neuen Song sofort zu Hause fühlt. Und so lässt sich das Ganze am Ende besser verkaufen. Im Übrigen ist das überhaupt nicht neu und auch schon in klassischer Musik zu finden. Mal schauen, ob Sie das erkennen. Und selbst Baltimore's Tarzan Boy 1985 hat schon den gleichen Ruf von sich gegeben. Und auch Vögel machen genau das Gleiche. Fraglich bleibt dabei also nur, ab wann Menschen davon irgendwann genervt sind, immer das gleiche Wah-Oh, Wah-Oh, Wah-Oh wieder neu verkauft zu bekommen und wann ihnen die Ohren bluten und sie einfach nicht mehr hinhören können. Und ich glaube aber spätestens, wenn dann die Absatzzahlen einbrechen, wird sich ein neues Pattern finden, das sich wieder für 20 Jahre verkaufen lässt.
Da hatten sie es also mal, Popmusik auf Radio Korax, sowas auch, aber natürlich in Form einer kritischen Analyse. Wenn ihr gerade Radio Korax hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass ihr euch in Sachsen-Anhalt befindet oder beheimatet seid. Und entsprechend hoch ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr unzufrieden mit unserem Landesmotto seid. Jedes Mal, wenn man über die Autobahn wieder reinfährt, muss man schon wieder anfangen, früh aufzustehen, denn wir sind ja das Land der Frühaufsteher. Im Ideal hat das ja auch für viel Spott gesorgt. Zum Beispiel, weil wir ja eigentlich nur 9 Minuten eher wach sind als der Rest. Aber auch, weil wir ja nur zum Pendeln so früh aufstehen müssen. Bei uns gibt es da nämlich nicht genug Arbeitsplätze und wir fahren mal immer in die Nachbarländer. Aber Sachsen-Anhalt, Arbeitsplätze gibt's woanders, macht sich nicht so gut auf Autobahnschildern. Deshalb müssen wir uns nun mit diesem dämlichen Spruch arrangieren. Oder eher, wir mussten. Denn gestern wurden neue Autobahnschilder enthüllt mit neuen Sprüchen. Entsprechend hoch waren da meine Erwartungen und Hoffnungen. Ja, so naiv war ich. Ich habe Hoffnung in das Land Sachsen-Anhalt gesteckt. Aber ich dachte mir, schlimmer kann's ja nicht wirklich werden, oder? Aber schon als ich dann Herrn Haselhoff auf dem Foto und Herrn Z neben dem neuen Schild gesehen habe, ist meine Stimmung ein bisschen abgesunken. Und aus diesem MZ-Artikel, der sich an dieses Foto anschloss, möchte ich mal zitieren. Die Frühaufsteher haben ausgedient. Jetzt soll es Luther richten. Sachsen-Anhalt wechselt in Anlehnung an das Lutherjahr 2017 ab sofort die Werbebotschaft auf Autobahnschildern. Sachsen-Anhalt, Ursprungsland der Reformation. ist nun anstelle von Willkommen im Land der Frühaufsteher auf den Schildern zu lesen. Sachsen-Anhalt hat eine große Geschichte, sagt Ministerpräsident Rainer Haselhoff von der CDU bei der Enthüllung der Schilder am Dienstag in Magdeburg. Hier nahm die Reformation ihren Ausgangspunkt, die Deutschland und die Welt entscheidend verändern sollte. Mit dem Hinweis auf das Lutherjahr wird das Land die Sachsen-Anhalter und Auswärtigen künftig von den insgesamt 16 Schildern auf der A2, A9, A14, A38 und A71 begrüßen. Außerdem wird der Spruch auf den Internetseiten des Landes sowie den Briefbögen und E-Mails der Landesverwaltung verwandt. Da stellt sich nun die Frage, was ist der schlimmere Spruch? Wollen wir uns lieber mit Schlaflosigkeit rumschlagen oder mit der Verherrlichung oder Verharmlosung eines Antisemiten? Denn das Lutherjahr ist inzwischen fast überall. Martin Luther guckt wohlwollend von allen möglichen Plakaten hinab und sogar die Abrafaxe aus den Mosaik-Comics gehen anlässlich des Lutherjahrs ihn mal besuchen. Das Problem dabei, oft passiert das alles sehr unreflektiert. Da wird ein Bild von Luther geschaffen, ein Bild des Vordenkers und des guten Menschen, der die Welt verändert hat und das Leben vieler Menschen verbessert hat. Martin Luther war ja schon eine bedeutende historische Persönlichkeit, aber halt auch eine sehr ambivalente. Denn mit Nächstenliebe für alle war da nicht so viel.
Die Juden sind rechte Lügner und Bluthunde. Darum, wo du einen rechten Juden siehst, magst du mit gutem Gewissen ein Kreuz vor dich schlagen und frei und sicher sprechen, da geht ein leibhaftiger Teufel. Was wollen wir nun mit diesem verworfenen und verdammten Volk der Juden?
Das schrieb Luther über die Juden in seinen Schriften und ich denke, das reicht eigentlich, um ihn durchaus einen Antisemiten zu nennen. Denn die Juden waren immer wieder Opfer seiner Beschimpfungen und am liebsten sollten die alle vertrieben werden. Aber das erstreckte sich nicht nur auf die Juden, sondern auch Behinderte galten bei ihm als Geschöpfe des Teufels und sogenannte Hexen verdienten auch die Todesstrafe. Und indem er die Bauernaufstände abgelehnt hat, hat er sich auch nicht gerade beliebt gemacht unter dem Volk, dem er ja eigentlich neue Werte nahebringen wollte. Und dieser Mensch, Martin Luther, hängt jetzt überall in Sachsen-Anhalt rum und wird dafür gefeiert, dass er endlich mal ein paar Touristen ins Niemandsland holt und soll jetzt unseren Ruf und unser Landesmotto richten. Und deshalb sind wir jetzt das Ursprungsland der Reformation anlässlich des Lutherjahres. Das soll jetzt aber auch keine ausführliche Auseinandersetzung mit der Person Luthers werden. Dafür fehlte mir jetzt auch die Zeit vom Weg zum Küchentisch ins Studio. Ich möchte hier nur mal ein bisschen Unmut kundtun darüber, dass der Reformationshype von nichts mehr Halt macht. Und dass einem das jetzt jedes Mal, wenn man auf der Autobahn nach Sachsen-Anhalt fährt, vor Auge geführt wird. Und Sachsen-Anhalt, wo nie ein anständiges Motto bekommen wird. Ich hätte da ja einen Vorschlag für einen schöneren Spruch.
Oh, aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören.
Und die Mediennachrichten machen nun wieder Platz. Sie sind an ihr Ende gelangt für das tagesaktuelle Programm. Aber die Mediennachrichten verabschieden sich nicht für immer. Nächste Woche um die ähnliche Zeit kann man wieder die neuesten Themen aus der Welt der Medien hören oder auch in einem der anderen tagesaktuellen Magazine an diesem Tag, falls noch welche folgen. Damit verabschiede ich mich.